Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Morgen, Schätzchen.
Hallo, guten Morgen. Oh,
Madame, Mademoiselle, toujours le petit déjeuner français.
Oh, ich... Nein, das ist aber international hier.
International, aber mit du Croissant.
Ja, wir haben Croissant heute Morgen.
Ja, oh. Ja, wir machen guten Morgen, ihr Lieben.
Guten Morgen.
Ja.
Oh Gott, ich muss erstmal die Augen klären.
Boah. Irgendwann werden wir doch eine Videokamera laufen lassen. Irgendwann. So versteckte Kamera, weißt du?
Ja, um Gottes Willen.
Ja, doch.
Oh.
Ja.
Ich habe die Düsen immer noch gar nicht richtig auf und so.
Was bei euch auch so warm, ihr lieben Zuhörer? Auch, ne? Ja, der Sommer ist noch nicht vorbei.
Nein, eindeutig nicht.
Nee.
Oh, das war so. Obwohl, ich habe eigentlich gut geschlafen, aber der Miefquill macht's, Leute. Der Miefquill. Ein
ihr
Ventilator.
Wisst, was ein Miefquill, ein Ventilator.
Ja.
Mhm.
Und wenn man
den
sich. Den
auch laufen.
Ja. Und wenn man sich den Ventilator schön hochstellen und direkt davor ins Bett legt, dann geht das so ein bisschen.
Oh. Ja, Mann.
Ich bin aber auch so ein bisschen zugeschwollen und also irgendwie. Irgendwie
ja, die Pollen fliegen irgendwie immer noch, ne?
Ja, in alle Richtungen hier. Weiß ich auch nicht. Ich hoffe, euch allen geht es etwas, wie soll ich sagen, etwas konzentrierter als uns. Wir sind irgendwie so ein bisschen wuschelig.
Ja, ne? Deswegen wollen wir auch über Kommunikation reden. Ne?
Ja, genau.
Kommunikation.
Aber
ich habe es ja schon angedroht auf Facebook und Instagram.
Ja, hast du schon, genau. Mhm. Hast du schon allen.
Das haben wir schon lange vorgehabt, weil Annika und ich haben einen Menschen kennengelernt. Der heißt Paul Watzlawick und die Eingeweihten sagen, oh ja, Paul Watzlawick, oh, da war doch was mit Kommunikation, ja. Also Professor Paul Watzlawick hat seines Zeichens Österreicher.
Geboren 1921 in Villach.
In Villach, genau.
In Österreich.
Für unsere österreichischen Freunde. Und die Geschichte ist eigentlich, ich habe den tatsächlich kennengelernt und Annika auch. Bei einem Psychologen-Weltkongress 1994, ich habe nochmal nachgeguckt, in Hamburg.
Mhm.
Da haben sich wirklich in Hamburg so alles weltweit zusammen gerauft und gerottet, die mit Psychologie und Psychotherapie Rang und Namen hatten.
Mhm.
Unter anderem auch Paul Watzlawick so. Und ich hatte damals, ich war ja schon fertig mit dem Studium, Annika hat noch als Journalistin gearbeitet, bei der Physik damals. Und du hattest mir ein Journalistenticket besorgt im Auftrag der Physi. Ne? Mhm. Sollte ich ja dann auch so Leute interviewen. Und da war ich bei einer Pressekonferenz und da war tatsächlich Paul Watzlawick. Und das war für mich so, aus dem Studium war das für mich so eine Koryphäe. Und der war der war da schon über 70. Sehr elegant, ein hochgewachsener, schlanker Mann, so mit Haaren so wie angegelt und
zurückgekämmt
und sah zwischen all diesen Freaks, die damals auch so da waren, sah so edel aus. Und hat dann auf der Pressekonferenz, ich weiß gar nicht mehr, worum das genau ging, hat er auch so richtig gut gesprochen. Und auch nach jetzt Vorträge, wo er dann immer gesagt hat, weil alle kannten den und alle waren sie auch wegen dem Typen da. Und werde ich nie vergessen, hat er gesagt, entschuldigen Sie bitte, wenn ich mich wiederhole. Weil er hat natürlich, der hat, was ich, 20 Bücher geschrieben in seinem Leben und mehr. Und hat eben immer auch viel über seine Theorien geredet. Und Paul Watzlawick hat sich entschuldigt für das, dass er sich nochmal wiederholt. Und alle haben dann gesagt, Mensch Gott, also red nur, das ist sowieso kompliziert genug, was du da so in deinem Kopf hast. Es ist gut, dass du es nochmal wiederholst, damit wir es vielleicht dann kapieren.
Mhm.
Ja. Und das war meine Begegnung. Und dann war nach dieser Pressekonferenz, habe ich allen Mut zusammengenommen und bin dann zu ihm hin und habe mich dann vorgestellt und habe gesagt, also mich würde das sehr interessieren. Der lebt nämlich und lehrte in Palo Alto in Kalifornien am Mental Research Institute, soweit wusste ich das. Und habe dann gefragt, gibt es die Möglichkeit, vielleicht bei Ihnen so eine Art Praktikum zu machen oder vielleicht sogar eine Ausbildung? Und dann sagte er tatsächlich, ja, Sie können bei mir eine Ausbildung machen, theoretisch, ja. Bitte schreiben Sie mich doch an. Dann hat er mir eine Visitenkarte gegeben. Und dann habe ich ihn angeschrieben. Und das kam, das habe ich immer noch per Schreibmaschine. Leute, nix Computer, nix E-Mail, per Schreibmaschine. Und per Fax kam dann von ihm dann, ja, also lieber Herr Thiel, es gäbe die Möglichkeit, Sie an unserem Institut als ein Residency, so heißt sich das, aufzunehmen, kostet so und so viel und wir würden uns sehr freuen. Mhm. So, und das war der Weg.
Und dann hast du bei ihm eine Ausbildung
Psychologe,
in Kurzzeittherapie gemacht.
In systemischer Kurzzeittherapie.
Und eigentlich ist das doch so, wie soll ich mal sagen, nach all dem, was du vorher so gemacht hast, eigentlich ist das so der Wegweiser eigentlich gewesen, ja. Ne? Der dir dann eigentlich mir damit dann eigentlich auch so ein bisschen den Weg, na, den Weg gewiesen, ja, kann man so sagen. Also der irgendwie, dadurch, dass er eben sagte, es muss Lösungen auch mal geben und es, der auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen handfest in dem war, was er macht. Obwohl er ein Intellektueller war, aber trotzdem sehr handfest und auch so einen kleinen Funken Humor und so,
war ja ein kleiner Funken. Annika hat mich dann nachher in Palo Alto, ist das Mental Research Institute, eben in Kalifornien, wo es auch Silicon Valley gibt, wo es auch die Stanford University, so eine Edel-University gibt, wo Watzlawick dann auch als Dozent für Psychotherapie da war. Du hast mich dann ja besucht und hast dann Kurse mit Watzlawick auch zusammen besucht. Und so hast du den ja auch kennengelernt.
Der war einfach faszinierend. Es gibt manchmal Menschen im Leben, die man so trifft, die einfach von dem, was sie denken oder von den Modellen, die sie so verbreiten, die dann so ein bisschen einen weiterbringen. Das hört sich so, wie soll ich sagen, so kalt an, das meine ich gar nicht. Sondern die einen so beeinflussen, die einen so wohlig beeinflussen, wo man so, oh Mensch, das hört sich jetzt, das ist so überzeugend. Oder das, die Ideen, da denke ich gerne drüber nach. Diese Person ist irgendwie für mich irgendwas Wertvolles. Ich freue mich, den kennengelernt zu haben.
Genau. Und der hat mich bis heute, denke ich noch gerne an ihn, und der hat mich sehr beeinflusst, weil der war auch, ihr müsst euch vorstellen, also Kalifornien, das war, also erstmal, ich habe dann gesagt, ja, also, ne, Professor, ich würde gern kommen, so, und dann hat er zugesagt, und dann bekam ich, was noch, da bekam ich solche Muffen. Ich alleine nach Amerika über so einen langen Zeitraum weg und ich bin doch gerade so fertig und schon so ein bisschen im Business und was soll das denn? Also auf gut Deutsch, ich hatte Schiss ohne Ende da alleine hin. Und dann kam meine Annika und sagte, das machst du und das kriegen wir hin und das Geld und das kriegen wir, also wir wollen das. Und dann kam, glaube ich, meine Schwiegermutter auch noch hin und gesagt, natürlich machst du das. Also der Druck wurde immer größer, sodass ich hatte keine Chance. Na, das war so. Ich komme aus vier Landen. Landjunge.
Du? Aber es hat dich so begeistert. Und es gibt in der Psychologie eben auch noch was anderes als das, was ich mal so im Rahmen der du warst ja sehr im Rahmen der Sozialarbeit eigentlich unterwegs. Ne? Du hast in Alsterdorf gearbeitet, du hast mit Behinderten gearbeitet, du hast alles gemacht und so in der Richtung. Aber es gibt ja noch mehr und es ist so. Das hat dich dann ja auch sehr weitergebracht, sodass du eben auch dann weiter in Richtung Therapien und sowas gegangen bist. Also es gibt ja, Psychologie ist ja eben so groß und so viel, dass man sich mit vielem da beschäftigen kann. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute so einen Podcast machen, damit man einfach, damit wir alle so ein ganz bisschen mal drüber rumdenken.
Ja.
Psychologie heißt immer nur so Psychologie, aber im Grunde genommen geht es doch darum, wie ticken wir Menschen? Ganz simpel. Wie ticken wir? Und das ist so vielfältig und so groß, dieser Bereich.
Also Psychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen. So, offizielle Definition. So eine Theorie, wenn ein Paul Watzlawick sagt, es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Das ist eigentlich der Satz, wo jeder Pädagogikstudent und viele auch im Abitur. Jedenfalls, mir hat jemand geschrieben auf Instagram, schönen lieben Gruß, die hat mündliches Abi geschrieben oder nicht geschrieben, mündliches Abi gemacht, über die 5 Kommunikationsaxiome von Paul Watzlawick. So. Habe ich schon gesagt, jetzt bin ich nervös. Und das hat sie mit 15 Punkten, also mit voller Punktzahl abgeschlossen.
Ist sie heute Abend? So. Hätte ich fast gesagt heute Morgen.
Aber nochmal zurück, weil das ist, ich finde so, wenn man solche Menschen kennenlernt, dann ist das ein ganz anderes Erleben. Sogar solche komplizierten Theorien von Watzlawick sind dann so begreifbarer. Also ihr müsst euch vorstellen, ich rück dann also jetzt mit dem Flieger und komme in San Francisco an.
Große Stadt.
Große Stadt und ich so, naja. erstes war an der Immigration, also da, wo man so seinen Reisepass, da war dann, werde ich nie vergessen, so ein richtig wie aus dem Bild, aber auch so ein großer, dicker, sehr schwarzer Zöllner, der dann erstmal alles durchgeblättert hat von meinem Reisepass und dann gefragt hat, what you want? What you want here? Why so long? Und so. Ich sage, ja, also ich bin, ich lerne Psychotherapie. Oh, this is good. We need you. We need fresh blood.
So, wir brauchen so, frisches Blut.
Okay, gut. Also so war mein Willkommen in San Francisco. Und dann habe ich mir da ein Auto dann geliehen, wie das denn so ist. Und dann musste ich nach Palo Alto. Und Palo Alto, das wusste ich nicht. Und es gab damals auch noch kein Navi. Und Annika weiß, dass ich blind wie ein Grubenpferd bin, was so Strecken angeht. Also ganz grauenhaft.
Den kann man das auch vorher aufmalen. Ich habe ihm das aufgemalt. Ja. Wir haben Karten gehabt. Leute, das ist alles noch kein Garant gewesen.
Nein, dass sie auch wirklich da ankommen. So.
Nein.
Palo Alto teilt sich in Palo Alto und East Palo Alto. Und East Palo Alto, wie ich nachher kennengelernt habe, ist wohl in Amerika neben Bronx und all diesen Sachen wohl einer der kriminalreichsten und dunkelsten Gegenden. So, und wo lande ich natürlich? In East Palo Alto und es wurde tatsächlich immer dunkler und ich hatte nichts, kein Navi und ich hatte auch kein Handy. Oh, ich frage mich nicht, es war sehr aufregend, bis ich dann bei Schudi und Klaus ankam, nämlich das waren diejenigen, wo ich mich zur Untermiete, Hamburger ursprünglich, Klaus, der wird auch nicht mehr leben, wo ich mich dann zur Untermiete dann eben halt einquartiert habe. So. Und dann ging es los, eben halt erster Besuch am Mental Research Institute und das sah aus wie ein Motel eigentlich. Und dann kommst du da rein und dann das Erste, was war an der Tür wie im Shop, wie wir nehmen Kreditkarten, Amex, Mastercard, egal, das ist so. Und dann kommst du da an und dann ist das wirklich wie im Motel mit einem Empfang. Und dann war klar, ich war's dann. Und ich durfte wohl dann auch willkommen geheißen. Und dann hast du einen Plan bekommen, wie deine Ausbildung dann da aussieht. So. Das ist erstmal so vorneweg. Also war super spannend für mich und äußerst aufregend und sehr lehrreich.
Mhm. Ja, du hast ja viel mitgenommen. Ne?
Ja.
Also auch und, so Denkanstöße.
Ja.
Worüber, dass man überhaupt auch über solche Themen nachdenkt und nicht, wie man dann so als Student, dass man dann so gelernt und dann geht man mit dem Gelernten irgendwo so und liest auch mal ein Buch, aber so, dass man anfängt nachzudenken und selber entwickelt und so.
Und dieses Mental Research Institute, die Gründung und auch die Leute, die da bis heute immer noch forschen, von den Wurzeln her ist es sehr jüdisch. Mhm. Also es sind, ne? Und du merkst es an der Art, dieser jüdische Humor, dieses so ein bisschen verschmitzt, so ein bisschen auf dem Arm nehmen, ein bisschen gucken, das durchzieht auch Watzlawick und all diese Theorien durchzieht das so ein bisschen. Und wenn du bei den Fortbildungen machst, ich habe unter anderem auch Therapien gemacht mit Amerikanern und das sah aus wie, weiß ich nicht, wie im Krimi. Das heißt, ich saß denn da mit so einem Klienten und auf einem Tischchen war ein rotes Telefon. Und durch eine Einwegscheibe haben dann unter anderem Watzlawick und auch meine Kommilitonen haben dann zugeguckt, was ich da so treibe. Mhm. Und wenn Watzlawick irgendwie meinte, man könnte doch das so ein bisschen anders machen,
dann klingelte
das rote Telefon. Nicht mehr Klingelton, aber mit dem roten Licht. So. Und ich schwör's euch, wenn du das dritte Mal das Telefon klingelt und Watzlawick meint, frag doch mal bitte dies oder mach doch mal das, dann wirst du langsam nervös, aber es war eben lehrreich ohne Ende. No. Mhm. Und noch ein zu Watzlawick, für mich bis heute einer der gebildetsten, einer wirklich der klügsten Menschen, den ich je kennengelernt habe, der fließend, ohne Flachs, 5-6 Sprachen drauf hatte, weil er eben aus Österreich kam, damit Italienisch sowieso.
Ich denke, er hat sich auch um vieles dann gekümmert. Ich habe mal geguckt, als wir darüber gesprochen haben, dass wir das machen, wollte ich noch mal so wissen, was er eigentlich gemacht hat und wie gesagt, in Österreich studiert und dann in Österreich geboren. Danach hat er in Philosophie und Philologie in Venedig studiert.
In Venedig, das heißt fließend Italienisch sowieso. Mhm.
Dann war dann hat er seine Ausbildung zum Psychotherapeuten am C.G. Jung-Institut in Zürich gemacht.
Jo.
Dann hat er alles Mögliche noch belegt und gemacht und hat.
Hat er
dann,
nicht auch in El Salvador?
Nee, ja, ab 1957 hat er als Lehrender in El Salvador gearbeitet.
Da haben wir seinen Spanisch.
An der Universität. Genau.
Jo.
Und ab 1960 begann er dann mit seiner Forschungstätigkeit am Mental Research Institute in Palo Alto. Und dann ist er da ab 76 Professor im Fach Psychotherapie an der Elite-Uni in Stanford gewesen. Ja.
Und der war so ein Exot in diesem ganzen amerikanischen Institut, weil das war für die immer so ein bisschen so, komme ich heute nicht, komme ich morgen, wie das in Amerika so ist. Also Termine finden mal statt bei den Professoren und mal nicht. Man weiß nicht so genau. Und Paul Watzlawick war dafür bekannt und gefürchtet, dass der Kerl immer pünktlich war, dass der nie einen Termin ausfallen lässt und dass er auch am Institut war, wenn da Feiertage waren, weil in Europa, die haben kein Thanksgiving oder sowas. Der war also sehr wirklich europäisch im besten Sinne. Und damit war der für seine Kollegen am Institut irgendwie so ein Nerd. Ne? Mhm. Ja, Paul war wichtig, weil Aushängeschild und eben hat das Institut auch vorangetrieben. Aber irgendwie wurde er auch so ein bisschen belächelt so. Keiner wusste auch so richtig über sein Privatleben Bescheid. Das hat er sehr geheim gehalten.
Ja, da liest man auch nicht viel drüber. Na. Also zweimal verheiratet irgendwie und zwei irgendwie auch Kinder und so. Aber irgendwie überhaupt nichts weiter großartig darüber. Nee. Also ein sehr feinsinnig,
ja, genau. Ne? So. Also überhaupt nicht so, der hätte ja auch anders auftrumpfen können, guck mal hier, wer ich bin und was ich kann. Ja. Nichts davon.
Was ich immer so gern mache, das sind die Schreibtische. Das sind die Geschichte von den Büros. Die liebe ich. Erzähl.
Ich habe Manfred jetzt gerade vor.
Naja, also das wären...
Das hast du auch gesehen.
Ja, ja, klar. Die Schreibtische vieler Kollegen und so sahen eigentlich aus. Man hätte fast schon vom Messi-Syndrom sprechen können. Das sind so Aktenberge und überall türmte sich noch ein Buch und noch ein Dings. Und
genau, und wenn einer, ich habe da noch was irgendwo und dann war der nicht mehr gesehen unter seinen Aktenbergen.
Richtig so. Und wurde auch gerne mal von links nach rechts. Bei Paul im Raum Ordnung auf dem Schreibtisch.
So.
Wirklich.
Sowas von.
Richtig.
Und dann, wenn du denn da sitzt, wir saßen dann da mit 3-4 Leuten. Und haben dann ein-, zweimal in der Woche haben wir richtig lange Sitzungen mit ihm gehabt. Und dann klingelt das Telefon, dann entschuldigt er, dass er dann mal rangeht. Dann spricht er mit einer bekannten Therapeutin Italienisch. So. Eine halbe Stunde später geht das Telefon, Entschuldigung, ist nochmal, ich erwarte einen Anruf aus Moskau. Dann spricht er plötzlich fließend Russisch mit dem. So. Und so geht das wirklich. Und das ist so, also ein super intelligenter Mensch. Und jetzt versteht man auch, warum so manche Bücher, die ich auch gelesen habe, die mir einfach zu kompliziert sind, weil er auch sehr mathematisch denkt und sehr, ja, eben auf einer anderen Ebene denkt, wo ich sagen muss, nee, tut mir leid, dass du da...
Also zum Beispiel, die haben wir ja vorhin drüber gesprochen, oder du hast es schon erwähnt, die 5 Kommunikationsaxiome. Leute, ja, man kann auch sagen, 5 Kommunikationsregeln oder einfach so, ne?
Ja.
Und dann hat er dazu jedem, also ich fand schon die Regeln irgendwie ziemlich kompliziert. Man könnte das alles auch ein bisschen einfacher ausdrücken oder verständlicher.
Aber, ja, vielleicht, aber trotzdem.
Für den Allgemeingebrauch, aber das war es ja nicht. Er hat ja geforscht auf dem Gebiet und hat als Wissenschaftler, so muss man das ja sehen, als Wissenschaftler hat er solche Grundlagen geregelt. Das ist genauso wie ein Chemiker oder so sich ja auch kompliziert ausdrückt. Und dann muss man das eigentlich dann, wenn man das für Klienten benutzen möchte oder sowas, muss man das in seine eigenen Worte umwandeln.
Aber wenn du das jetzt, bleiben wir mal kurz dabei, jetzt mal runtergebrochen auf das, was heute für mich als Psychologen, für dich auch, für viele von uns selbstverständlich ist. Also es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren, Aktion Nummer 1. Das heißt, selbst wenn du sagst, ich will mit dir nicht reden, ich guck dich nicht an, ist das eine Form von Kommunikation. Ja. So, also was ich gesagt, in dem Moment, wo zwei Leben aufeinandertreffen, Lebewesen aufeinandertreffen, ist Kommunikation angesagt.
Richtig.
Und auch ein Nichtsagen ist eben halt Kommunikation. Und deswegen ist es nicht möglich, nicht zu kommunizieren. So. Mhm. Regel Nummer 2 ist, jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei letzterer den ersteren bestimmt. Ich habe ja vor Watzlawick bei Schulz von Thun studiert. Der hat das doch weiterentwickelt. Also Inhaltsaspekt, das, was ich sage, und dann den Beziehungsaspekt, nämlich was sagt das über uns, unsere Beziehung aus? Beispiel von Schulz von Thun ist, ne, Frau sitzt am Steuer, Mann sitzt daneben im Auto und die Ampel ist rot und er sagt zu ihr, die Ampel ist rot. So, ist eigentlich auf der Sachebene der Inhaltsaspekt. Es ist klar, die Ampel ist rot.
So, aber jetzt
kommt der Beziehungsaspekt.
Du Armleuchter, glaubst du, ich bin bescheuert? Ich sehe doch, dass das Ding rot ist. Ei, der Daus, die Ehe ist nicht glücklich.
So, und da sagt eben jetzt Watzlawick, der Beziehungsaspekt bestimmt den Inhaltsaspekt. Das heißt, die Ampel ist immer noch rot, klar. Aber wie das denn auf den anderen wirkt, was daraus, wie du es gesagt hast, was daraus entstehen kann, nämlich der tollste Streit, wenn der Beziehungsaspekt nämlich sagt, du traust mir sowieso, du denkst, ich bin zu blöd, rote Ampeln zu sehen. Das ist so ein wesentlicher Aspekt. Wissen wir heute, zu Watzlawicks Zeiten war das revolutionär und war das noch relativ neu.
Mhm.
Willst du noch einen hören?
Ja, der dritte. Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt.
Jo.
So, und das meine ich, das ist so eine Aussage, da würde ich sagen, gekräuselte Öhrchen sind auch niedlich.
So, dann machen wir das mal auf die Tierloge.
Ja, mach mal auf die Tierloge, erzähl mal.
Das heißt,
die Art
von... Frau nörgelt, ne? Du nörgelst, du, also normal, ne? Annika nörgelt, so, ich ziehe mich immer weiter zurück, weil ich kann das nicht mehr vertragen, diese nörgelnde Frau. Annika nörgelt immer weiter, weil sie kann das nicht vertragen, dass ich mich weiter zurückziehe, was soll das, und wird immer lauter. Ich ziehe mich immer weiter zurück, gehe vielleicht sogar noch ins andere Zimmer und nachher gehen wir beide zum Psychologen und dann sage ich, ja, ich ziehe mich zurück, weil die nörgelt ständig. Mhm. Wenn die nicht nörgeln würde, dann würde ich mich auch nicht zurückziehen. Und Annika würde sagen, ich nörgle ja, weil du dich immer zurückziehst. Würdest du dich nicht zurückziehen, bräuchte ich nicht zu nörgeln. Interpunktion heißt, man weiß gar nicht, wo ist jetzt der Anfang dieser Geschichte. Und das ist eben das Spannende, dass sich das so gegenseitig hochschaukelt. Und gerade in Paartherapien, dass der eine dem anderen sozusagen sagt, du bist ja die Ursache dafür, dass ich mich so verhalte. Und umgekehrt genauso.
Also das heißt, Kommunikation hat irgendwo einen Anfang, aber meist wissen wir später nicht mehr wo.
Es ist
und ist auch eigentlich vollkommen wurscht, wo es jetzt mal angefangen hat.
Aber
wie sieht es aus? Das ist jetzt
so,
eigentlich.
Genau.
Und eins bedingt das andere. Und
ja.
Man muss versuchen als Therapeut dann irgendwie so diesen gordischen Knoten mal durchzuhauen.
Ja, beziehungsweise den auch klar zu machen, ihr bewegt euch in einem Kreis. Mhm. Das ist kein Anfang und das ist keine lineare Geschichte, sondern es ist ein Kreis. Und ihr verstärkt euch immer mehr in diesem Kreis. So.
Das vierte Axiom ist eigentlich meins. Das finde ich am interessantesten.
Oder so, dann mich, musst du sagen.
Ja, das bedeutet, dass die menschliche Kommunikation bedient sich sowohl der Worte, also verbal, wie auch nonverbaler Kommunikation. Also,
in Watzlawicks Worten, menschliche Kommunikation ist digital und analog.
Ja, und das finde ich so, also in der heutigen Zeit, wo diese beiden Begriffe besetzt sind, finde ich, mit anderen Dingen würde ich das nie so formulieren.
Das ist aus den 70er,
60er. Ja, warum sagst du es jetzt? Ich habe es ja, ist doch egal. Wieder,
Wo ist jetzt hier?
Was haben unsere armen Zuhörer davon, wenn wir die jetzt mit solchen Wörtern beschmeißen, die heute ja nicht mehr gelten? Wenn du sagst, ja, das ist aber eine digitale Kommunikation, dann wissen wir alle, was das ist. Also nämlich nicht eine verbale Kommunikation, sondern
Computer.
Ersetzt ja nonverbal, also Gesten, Mimik und so weiter sind genauso Teil einer Kommunikation wie jetzt die Sprache. Das ist in meinen Worten, so verstehe ich das und so finde ich das unglaublich wichtig.
Ja, genau.
Dass man nämlich guckt, jemand kann einem ja sonst was erzählen und währenddessen bewegt er sich aber ganz anders.
Mhm.
Jemand kann ganz liebevoll auf einen einsülzen, aber dabei siehst du einen berechnenden Ausdruck und auch die Gestik und Mimik ist wahrhaft nicht so liebevoll. Dann weißt du gleich, das ist irgendwie, steckt noch was hinter. Also es gibt verschiedene Stufen oder verschiedene Ebenen der Kommunikation.
Ja.
Das sagt er damit. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und auch zu der Zeit war man sich dessen gar nicht so bewusst.
Nein. Ich sage ja, wenn man das jetzt so liest, dann erzähl doch mal was Neues, das kennen wir doch alles zu der Zeit.
Aber daran sieht man, wie weise er damals war, sich das so alles zu überlegen. Denn natürlich hat man das daraufhin alles so sich angeguckt.
Ja. Der wurde auch nebenbei, bevor ich es vergesse, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, das ist auch Kommunikation. Der wurde immer wieder auch von Politikern, also auch von der Regierung damals, in Krisen als Kommunikationsmanager und Krisenmanager geholt. Das wissen die wenigsten, aber der wurde dann immer so ins Hintertürchen. Mhm. wurde dann Paul gefragt, was hältst du davon, was ist dein Vorschau, was geht da jetzt ab?
Ja, weil er sich eben diese verschiedenen Ebenen auch angeguckt hat.
Ja.
Was wurde gesagt, aber wie war die Gestik-Mimik dahinter? Wie genau war auch die Wortwahl? Also man kann Dinge ganz verschieden ausdrücken. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wie wird etwas ausgedrückt?
Genau. Und er hat eben diesen Begriff der Metakommunikation, also dieses über die Kommunikation sprechen,
richtig,
über die Kommunikation sehen und reden, begründet.
Danke. Und das ist wichtig für uns Therapeuten, weil wir uns ja angucken, wie unterhalten sich zwei Menschen. Und wenn wir uns das näher angucken und sehen da so bestimmte Dinge, dann können wir damit heute eher was anfangen, weil wir wissen, wir gucken praktisch von oben mal so drauf. Und
damit haben wir schon den letzten Aspekt. Ich glaube, das ist der letzte, nämlich er unterscheidet zwischen symmetrischer und komplementärer Kommunikation. Ganz simpel, ne? Symmetrische Kommunikation, wir sind auf Augenhöhe. Würde ich jetzt mal sagen, Annika und ich, wenn wir uns jetzt hier so angucken, sind gleich klug, gleich blöd. Also wir bewegen uns auf Augenhöhe. Mutti und ein kleines Kind ist von Natur aus die Kommunikation eher komplementär. Das heißt, Mutti ist eher diejenige, die eben halt sagt, wo es längst geht, die Kommunikation, auch das Verhalten des Kindes versucht zu beeinflussen.
Also er hat gesagt, also eigentlich gemeint ergänzend.
Ergänzend,
ja? Also das heißt, dass einer den anderen noch fördert oder stützt oder so in der Richtung. Ne?
Also es geht da um gleichrangig oder nicht gleichrangig. Ne?
Wie
sieht das aus? Auch das eben zu sehen. Ne? Wie ist da die im System, und deswegen systemische Therapie und systemische Kurzzeittherapie, wie bewegen wir uns in einem System, wo der eine praktisch mehr zu sagen hat als der andere, wo der andere eine mächtiger ist als der andere.
Mhm.
Das gilt im Job genauso wie in jeder anderen Beziehung auch.
Das stimmt.
Mhm.
So, kommen wir mal zu einer der lustigen Geschichten von den Geschichten von Watzlawick, damit wir mal sehen, was hat der Kerl dann so verbrochen und was bringt uns das heute.
Mhm.
Also, die Geschichte vom Hammer.
Ja.
Ein Mann will ein Bild aufhängen.
Jo.
Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er ja in Eile, aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm ja nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen will, ich gebe es ihm ja sofort. Und warum er nicht? Wie kann er mit einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Doch noch bevor er guten Tag sein kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel.
Genau, boah.
Ne?
Einer meiner Lieblingsgeschichten.
Mhm.
Und was dahinter steckt, ne? Also das ist aus Anleitung zum Unglücklichsein aus diesem Buch. Wirklich kann man eben, also man... Eigentlich wird Watzlawick in dem Moment sehr menschlich und erfasst seine komplizierten Theorien in diesen wunderbaren Geschichten zusammen. Was auch die wenigsten wissen, Anleitung zum Unglücklichsein, hat Watzlawick eigentlich so aus Lust und Laune geschrieben, weil er da Lust zu hatte. Und es wurde in Amerika natürlich, weil er da lebte, verlegt und floppte. Das Ding lief da gar nicht, weil zu der Zeit, wie auch heute, war Anleitung zum Glücklichsein angesagt, Anleitung zum Reichwerden, zum dies, zum das.
Ja, diese ganzen Bücher, how to be happy, how to do this. Also, ne, so wie heute, viele Sachen müssen ja so ein Heilsversprechen haben.
Genau.
Ne, also schlank im Schlaf oder irgend so eine Geschichte, die ein Versprechen im Titel hat.
Ja.
Also ein Buch, dann Anleitung zum Unglücklichsein zu nennen, das ist ironisch gemeint gewesen.
So, und diese Ironie ging den Amerikanern bis heute nicht auf. Es floppte also in Amerika.
Aber hier war es ein Riesenerfolg.
Und hier bis heute wurde das millionenfach verkauft.
Mhm.
Und wenn ihr es noch nicht gelesen haben solltet, also das können wir beide euch eigentlich empfehlen.
Mach rein. Also wenn ich das heute nochmal so in die Hand nehme, ich finde schon, die Sprache ist jetzt etwas altmodisch.
Ja, das
so,
ist
aber
so.
Die Inhalte, also kommen wir zu unserem Hammer zurück.
Zu unserem Hammer.
Ja. Das ist wirklich so eine Geschichte, die jeder von uns kennt. Man führt im Geiste endlose Diskussionen. Nehmen wir mal an, der Chef möchte euch gerne sehen Und ihr habt also irgendwo ein Zettelchen im Fach, ihr sollt zum Chef kommen. So, und jetzt geht das aber los. Der will mich, weswegen will er mich doch sehen? Ich hab doch eigentlich, mach doch alles, was er will und so weiter. Und ihr führt im Innern so eine Diskussion und geht eigentlich dieses Gespräch im Innern immer schon mal vorneweg durch. Und dabei bringt ihr euch so richtig schön in Wallung, sodass ihr nachher das Gefühl habt, ihr könnt da jetzt reinstimmen und ihm sofort eins auf die Nuss geben.
Genau.
Weil da ist ja sowieso ein Arsch und er gibt euch die Erhöhung nicht und es kommt eine Ermahnung. Alles Mumpitz, nachher seid ihr da und er will mit euch bloß die Weihnachtswahl besprechen oder keine Ahnung, irgendetwas oder einen Dienstplan oder sowas. Aber dieses vorne wegnehmen, dass wir im Vorfeld eigentlich Reaktionen eines anderen durchgehen, das haben wir auch ganz viel in Beziehungen. Wenn ich ihm das jetzt sage, dann macht er dies und dies und er wird nie damit einverstanden sein. Wenn ich ihr gestehe, dass ich sowieso, wenn ich meiner Frau jetzt Blumen mitbringe, dann denkt sie bestimmt, ich habe irgendwas gemacht, aber ich habe doch nichts gemacht und soll ich das doch? Also so diese inneren Diskussionen, wo die Reaktion des anderen immer schon drin ist.
So, und ja? Das ist, da gibt es mehr Beispiele noch, das heißt, jeder von uns braut sich so seine eigene Theorie zusammen, was denn wohl passiert, wenn irgendwas ist. Und diese Theorie kann vollkommen unbegründet sein, aber sie bringt uns dazu, dass wir uns in diese Horrorszenarien geradezu hineinsteigern und unser Gehirn nimmt das wirklich als Realität wahr und dann kommt eben diese Reaktion.
Aber es gibt es auch im Positiven, das hat Ovid damals schon beschrieben, und zwar, wenn man jemanden liebt, dass man sich auch in sowas reinsteigert und das ist eigentlich das Grundmodell für Stalker. Das kennen wir, wir kennen dieses Phänomen, dass wir davon ausgehen, oh, und bestimmt liebt er mich und er guckt mich immer so an und so. Und wenn wir dann tatsächlich mal Mumm zusammennehmen und fragen dann mal nach und so, dass wir dann vielleicht feststellen müssen, oh Gott, der hat mich gar nicht wahrgenommen, dumm gelaufen. Aber dass man sich so reinsteigert in sowas und bei einem Stalker ist das so, dass er natürlich Verhaltensweisen des anderen als Liebesbeweise interpretiert. Bis dahin, was jemand als Sprecher im Fernsehen natürlich dich anguckt und er das Gefühl hat, ist persönlich gemeint und hat eine Diskussion oder Unterhaltung mit demjenigen. Ja. Das ist dann das, was wieder dann für uns als Therapeuten wieder so ein Hilfsmittel ist, sich klarzumachen, dass natürlich so eine Kommunikation immer auch Wege hat, die jetzt nicht unbedingt ersichtlich sind, sondern dass es eben auch Kommunikation gibt, die gar nicht irgendwie stattgefunden hat, aber die man sich vorstellt.
Die nur im Kopf stattgefunden hat. Und da kommen wir jetzt zu der philosophischen Richtung von Watzlawick. Der ist nämlich ein radikaler Konstruktivist. Das heißt, wie der Name das sagt, ne? Jeder von uns, so Watzlawick, konstruiert sich seine Wirklichkeit tatsächlich in seinem Kopf absolut selbst. Und das, dem ist letztendlich auch so.
Ja.
Und okay, da ist radikal in der, um das auch überspitzt zu sein, aber dieses Ding mit dem Hammer ist genau das. Ich bastel mir meine Realität selbst und es ist manchmal auch schwierig, dann Leute davon zu überzeugen, dass man sagt, nee, dem ist nicht so, weil jeder von uns in seine Realität als echt und als einzig wahr war.
Ja, das liegt zum Teil daran, dass wir natürlich die Person sind, die wir sind. Wenn ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel ein Interesse an etwas hat, nehmen wir mal eine ganz doofe Sache, also ich interessiere mich für Japan.
Ja.
So, jetzt gibt es einen Beitrag über ein Restaurant und da wird gesagt, und ab und zu gibt es dort auch Sushi. Das bleibt bei mir sofort hängen, weil Sushi. Ich gehe dann los und irgendwann wird das bei mir dann zum Sushi-Restaurant. Völliger Blödsinn, die haben das nur mal auf der Karte. Aber schon färbe ich das in meine Richtung, weil das mich interessiert.
Richtig.
Und das geht natürlich bei vielen Dingen so, dass wir Dinge einfach ein wenig einfärben.
Ja.
Mit dem, was uns interessiert oder...
Stimmt. Und wir sind auch nicht nur logisch denkende Menschen, sondern...
Nö.
Und dazu komme ich elegant zu einer, neben dem Hammer gibt es noch eine Lieblingsgeschichte, eine kurze, die erzähle ich Ihnen. Das ist nämlich die Geschichte mit dem verlorenen Schlüssel. Also ihr müsst euch vorstellen, ein Betrunkener sucht nach seinem verlorenen Schlüssel. Oh Scheiße, der Schlüssel ist weg, ich will nach Hause und wo ist denn dieser Schlüssel? Und er sucht dann unter so einer Straßenlaterne. Ne? Und dann kommt ein Polizist längs und guckt und sagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Also was ist denn hier los? Ja, sagt er, ich habe meinen Schlüssel verloren. Ne? Okay, sagt er, Polizist sucht mit und findet ihn nicht. Und dann fragt der Polizist, sag mal, hast du denn auch den Schlüssel wirklich hier unter der Laterne verloren? Und dann sagt der Betrunkene, nö, da drüben, aber da ist es ja viel zu dunkel, um zu suchen, ne? So, auch da die Konsequenz aus der Geschichte ist, wir sind Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn wir es gewohnt sind, so in dem Fall des Besoffenen, wenn man etwas sucht, dann muss man Licht haben, dann geht man auch eher unter der Laterne dann suchen, weil wenn, dann kann ich ja den Schlüssel vielleicht auch da dann finden, weil ist der Licht im Dunkeln, kann ich den ja gar nicht sehen.
Ja, wir setzen Prioritäten manchmal anders als das, was jetzt angebracht wäre.
Jo.
Ne? Also und uns ist das Licht in dem Moment wichtiger als der Schlüssel.
Und wir sind Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn ich das gewohnt bin, und das ist nämlich das Problem, wenn wir ein Problem lösen wollen und wir suchen und wir gehen da immer nach der gewohnten Methode vor, dann kann es manchmal ziemlich schwierig werden. Das heißt, es ist dann immer mehr desselben. Beispiel aus Mann, wo ich dann in Kalifornien, Palo Alto war, ohne Navi und mit schlechtem Orientierungssinn. Wenn ich eine Sache suche, anstatt, wenn ich mich verfahren habe, mal rechts ranzufahren, mal ganz in Ruhe zu gucken, einiger kennt es, düse ich eher noch mal eine Runde und noch mal eine Runde und immer schneller und immer hektischer. So,
der hat ja mich früher wahnsinnig mitgemacht.
So, nicht ich nur bin, früher, sondern ich, auch noch heute.
Nein, ich danke dem lieben Gott dafür, dass er sich das Navi ausgedacht hat, weil verdammte Kiste, das war furchtbar. Warst du unterwegs mit meiner Schwester und dann im Auto und nicht links abbiegen.
Ja.
Nicht links. Und Tilly sofort, wusch,
ja, ab in die Wüste. Ich lasse mir nichts von euch sagen hier.
Oh. Und so aber, war das immer, also völlige Desorientierung. Und anstatt es zu akzeptieren, hast du den Fehler immer wieder gemacht. Du hast immer wieder unter der Laterne gesucht.
Genau.
Nein.
So, und in dem Sinne, und das sagt eben, und das finde ich spannend an der Geschichte und auch an Watzlawicks Interpretation, wenn wir ein Problem lösen wollen, dann müssen wir die beste Lösung dafür suchen und nicht die uns immer so bekannt vorkommt. Das heißt, es gibt auch wieder so eine Geschichte der Theorie. Es gibt auch Lösungen zweiter Ordnung. Das heißt, die auf einer anderen Ebene stattfinden, als immer nur in demselben Umkreis, immer unter der Laterne zu suchen. Vielleicht müsste man dann mal ein paar Meter weiter suchen, weil da die Lösung wahrscheinlicher ist.
Das zum Beispiel ist ein Grundsatz, der heute ja auch für viele Firmen und so geht. Also deshalb man ja solche Überlegungen hat man dann ja auch zur Unternehmensberatung genommen. Wie man sagt, also wir haben da Krisen in dem Unternehmen. Und dann spricht man mit den Menschen und sagt, ja, ihr habt da so und so Probleme. Wie wäre es, wenn wir das mal angehen? Nein, nein, das machen wir immer so.
Mhm.
Wo man dann sagt, ja, das ist ja schön, aber das hat ja bis jetzt nicht gerade zu dem Erfolg geführt, sondern eigentlich, ne? Also man hat immer falsch kalkuliert oder man hat immer zu wenig kalkuliert oder zu teuren Lieferanten genommen oder sowas, aber das machen wir immer so. Und das ist, da muss man dann einfach sehen, das kann nicht immer die Laterne sein, nicht? Man muss dann auch mal einen anderen Weg gehen.
Also
und das, also ich finde, das ist eigentlich eine gute Idee.
Und auch das Argument, wenn ihr das hört, wenn irgendjemand mal zu euch sagt, das haben wir immer so gemacht, dann, wenn ihr mutig seid, könnt ihr sagen, dann wird es Zeit, dass wir das mal ein bisschen ändern. Ne?
Ja,
weil immer so heißt flexibel. Du musst flexibel sein im Leben.
Ja, manches, also wenn man weiß, wie Oma das Pflaumenmus gemacht hat und das war super, dann ist das toll, wenn man sagt, das machen wir so, weil das ist einfach das beste Pflaumenmus. Aber jetzt stellt euch vor, man kriegt überhaupt nicht mehr die Zutaten dafür, wie das gemacht wurde. Ich spinne jetzt einfach mal so rum, ne? Weil sie hat das immer mit so und so gemacht und heute gibt es das alles überhaupt nicht mehr, sondern man müsste sich umstellen auf neue Produkte, neuen Gelierzucker, keine Ahnung, oder die Öfen sind nicht mehr so oder keine, wie auch immer. Da muss man sich drauf einstellen und sagen, ich will Omas Pflaumenmus immer noch so machen, aber mein Herd, der ist viel zu doll, da kann ich das nicht über Stunden so leise vor sich hindödeln lassen. Mhm. Das muss ich jetzt anders machen. Mhm. Was weiß ich, Deckel drauf oder keine Ahnung. Nee. Deckel drauf ist verkehrt. Also irgendwie anders.
Annika kommt gerade drauf, weil wir jetzt im Pflaumenmus bzw. Marmeladenfieber sind. Und ich habe, wir machen heute Abend auch noch.
Ja.
Nee, heute Abend.
Ja, Tatort und so und in der Ehe.
Ja, so, dann machen wir noch ein bisschen Pflaumen.
Ja, wir müssen noch ein bisschen popeln.
Ja.
Wir haben gestern auch schon gekocht. Wir sind Abend noch.
Da ist ein Kern in dem, wir haben nicht aufgepasst, da war ein Kern drin beim Durchmusen. Mhm.
Oh, den hast du ja gefunden.
Ja. Oh, aber vorher wurde er ein bisschen zerditscht. Also so ein paar Kernchen sind da drin.
Du hast ihn zermatscht?
Ja, der hat ja dann Krach gemacht. Und dann ist ein anderes Problem.
Das heißt, wir müssen uns heute schon wieder hauen, ne?
Echt?
Ja.
Warum?
Annika, die verscheuchten schon. Elefanten.
Ach ja.
Hm?
Ja.
Ein Mann kommt zu einem Therapeuten.
Ja.
Und er klatscht immer. Und klatscht und klatscht alle 10 Sekunden und sowas, immer in die Hände. Nach dem Grund dafür befragt, erklärt er, um die Elefanten zu verscheuchen. Hä? Sagt der Therapeut. Aber hier sind doch gar keine Elefanten. Darauf er, na also, sehen Sie.
Das ist meine dritte Lieblingsgeschichte. Die ist wunderbar.
Die ist super, ne?
Die ist wunderbar, ja. So. Hm?
Wieso? Stimmt doch. Das heißt, wenn man etwas aus sich selbst erklärt,
Ja.
Was?
Ja, wenn man etwas aus sich selbst... Aber es geht auch darum, dass in dem Moment,
wo man... Verwirrst du mich, wenn du irgendwie einfach woanders hinguckst?
Jo, wenn man sich darum intensiv bemüht, ein Problem zu lösen, wie er mit dem Klatschen und dem Elefanten, er will die Elefanten weghaben, dass wir letztendlich, dass uns dieses Problem auch laufend weiter verfolgen wird. Das heißt, er sieht ja weiterhin Elefanten, oder es wird die Wahrscheinlichkeit ist da, dass Elefanten da sind, wenn er mit dem Klatschen aufhört. Also das ist diese so Sachen zu vermeiden und vermeintlich zu vermeiden oder vermeintlich eine Lösung zu finden, kann, wenn die Lösung nicht richtig ist und das Ganze nur auf Vermeidung rausläuft, kann eigentlich nur noch das Problem verschärfen, beziehungsweise das Problem bleibt so. Es verändert sich nichts. Auch da wieder das Prinzip mehr desselben. Anstatt da auch wieder auf eine andere Ebene zu gehen und zu überlegen, vielleicht gibt es ja gar nicht diese Elefanten, vielleicht ist es ja nicht da.
Also ich finde immer, dass so die Grundlage so oft so für magisches Denken, ne? Also wenn ich mein Ostfriesenherz anstelle, dann wird es nicht regnen.
So.
Bin ich felsenfest überzeugt.
Ja.
Und dann habe ich ihn nicht an und es fängt an zu regnen und schon fühlt man sich bestätigt. Und sagt, siehste, hätte ich ihn angehabt, so. Ne? So.
Ja. Ja.
Und das kann sich manchmal übersteigern, bis man hin zu so einem magischen, dass man wirklich so, ne, so magisch denkt. Und
ja. Und dann wird's kritisch. Oder self-fulfilling prophecy, die selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Dass man sagt, so, also die berühmten Freitag am 13. gehe ich nicht raus, weil da kann ja was passieren. Und dass du dann durch lauter Unsicherheit tatsächlich dann irgendwie dir einen Fuß verknallst, weil du nicht mehr natürlich gehst, sondern so vorsichtig gehst, solche Sachen.
Mhm.
Also in diesem ganzen Umfeld, das muss man sich ja klar machen. Deswegen finde ich gut mal so, was unsere Art wieder von Stückchen auf Hölzchen und hier und da. In diesem ganzen Umfeld hat sich Watzlawick als erster praktisch mit seinen Kollegen bewegt und als erster versucht, logisch solche Kommunikationsfehler aufzuzeigen.
Das und wir wissen
zutiefst
heute,
menschlich. Ne?
Mhm. Wir wissen ja heute, dass viele unserer Probleme, die wir so mit anderen Menschen haben oder so, auf der Ebene von Kommunikation stattfinden.
Ja.
Und die auch irgendwie etwas seltsam dann manchmal sind. Und wo wir genau wissen, hätte ich das mal nicht gesagt, hätte ich das gesagt, wir müssen drüber reden. All diese Sätze deuten ja schon darauf hin, dass vieles unserer Probleme auf das Gesagte zurückzuführen sind. Ne?
Mhm.
Und deshalb ist es gar nicht, ist es für uns als Therapeuten, aber auch für jeden Normalo wichtig, darauf zu achten, was mache ich da eigentlich?
Ja. Und da kommt jetzt, also wenn ihr eins von unserem Frühstück mitnimmt, dann bitte ab und zu mal diese Metaebene einzunehmen, also darüber zu reden. Also wenn man sich auch gestritten hat oder wenn irgendwas passiert, dass man sagt so jetzt, im Moment, ich weiß nicht, wir kommen da jetzt nicht weiter. Jeder geht so in sein Zimmer, in seine Ecke und dann überlegt man mal, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch so gestritten habt und dann eben in diese Metakommunikation zu gehen. Mhm. Und wenn ihr es alleine nicht schafft, dann muss jemand Therapeut sein, kann auch eine Freundin oder ein Freund sein, der da mal so ein Auge drauf wirft und sagt, ja, also mir fällt auf so und so oder mir fällt auf, eure Kommunikation ist wirklich nicht gleichberechtigt. Der eine buttert den anderen immer unter. Was ist da los?
Oder wenn ihr euch mit einem Partner zum Beispiel oder mit anderen Menschen unterhaltet, da achtet mal drauf, wie oft in Unterhaltungen das Wort Mann benutzt wird.
Mhm.
Ne? Also, ich möchte Tilly erzählen, dass ich das Frühstück gut finde und dass mir das frische Croissant heute Morgen richtig gut gefällt. Das ist ja eigentlich eine ganz banale Sache, aber ihr kennt das auch. Dass man sagt, so, ach Mensch, also so ein Croissant zum Frühstück, das macht man ja gerne. Ne? Also macht man wirklich gern essen. Und so. Ne? Und schon ist das Mann im Wort.
Ja.
Nicht, dass man sagt, ich fühle mich jetzt im Moment nicht wohl, sondern man ist ja so am Überlegen, ob das hier richtig ist.
Und mit diesem Mann verwischst du wieder alles, bist ja nicht angreifbar, zeigst keine Flagge, das ist unpersönlich so. Mhm. Da können wir beide, da kann man noch stundenlang drüber quatschen.
Ja, aber es sind so, sind so ein, zwei Sachen, die ich dann doch gerne noch auf den Weg geben würde. Das eine ist Mann.
Ja.
Und das andere ist diese passive Sprache. Wie soll ich das mal erklären? Das wird heute ganz viel benutzt. Dass man sich sagt, ich mache das und das, sondern, naja, da kann man ja dann auch mal, also auch und mal ganz beliebte Wörter, das sind so Füße, ne, das macht das so diffus alles, kann man denn auch mal, das kann denn auch mal gemacht werden. Also nicht, ich wische jetzt den Boden, sondern zum Partner, ja, also der Boden, der kann ja auch mal gemacht werden. Das ist so, ja, was will ich jetzt
und
eigentlich?
Und dann tief in die Augen gucken und sagen, ja, Hase, beweg mal deinen Hintern ja und hol mal einen Feudel raus. Ne?
Oder eben zu sagen, ich habe jetzt dreimal hintereinander gefeudelt, jetzt bist du dran, würdest du bitte. Das ist so diffus, aber es gilt auch für Politiker oder Die sind ganz meisterhaft da drin. Wenn die so von Mann und da müsste man und dann so ganz diffuse und diese passive Sprache besteht immer daraus, dass irgendwer irgendwas macht. Da muss einfach mal drüber nachgedacht werden. Wer jetzt genau? Kann man nicht sagen, da müssen Sie und ich drüber nachdenken. Mhm. Nein, da muss mal drüber nachgedacht werden, das muss man anpacken.
Ja, und dann, wenn er dann irgendwie darauf festgenagelt wird, dann kann er sagen, da habe ich nie gesagt.
Ja, oder aber sagen, ich habe immer gesagt, wir müssen eine Lösung finden.
Ja, so allgemein, bla bla.
Ja, das muss da eine Lösung gefunden werden. Das heißt, ich denke schon gar nicht drüber nach, wer das sein kann. Sondern es ist immer so nebulös. Und unsere Sprache wird immer nebulöser, was das auch angeht. Einfach, weil keiner mehr so richtig die Verantwortung auch für irgendwas übernehmen möchte. Weil er könnte ja festgenietet werden.
So.
Ne? Und das stört mich manchmal. Also wenn Menschen kommen und erzählen uns ihre Probleme, dann ist das manchmal so nebulös, dass ich manchmal gar nicht weiß, wer ist jetzt eigentlich derjenige, der das Problem jetzt hat in dem ganzen Nebulösen. Und weil ich gar nicht vorkomme, sondern immer nur Mann, weil es wird immer irgendwie was gemacht, aber keiner ist wirklich derjenige, der was tut. Das ist, finde ich, schwierig. Also die Sprache ist da sehr verräterisch. Und wenn ihr da mal hinhört, dann hört ihr das auch in eurer Umgebung. Ne, diese komischen Sachen. Und das Dritte ist, was ich immer toll finde, denkt drüber nach, was ist jetzt Beziehungsebene und was ist jetzt faktisch? Also warum flippt ihr so aus, wenn eben...
Die Zahnpastatube wieder nicht.
Nee, wenn die Ampel rot ist und das sagt jemand. Also und jemand sagt zu euch, das ist im... irgendwie irgendwas, was meintest du jetzt mit der Zahnpastatube? Das ist doch was, wir reden ja über Kommunikation.
Wir reden über... Ja.
Nee, sag... Nein, also wenn die Zahnpastatube immer offen ist.
So, und in dem Moment, wo, warum nervt dich das so? Also die Zahnpastatube jetzt auch praktisch als Symbol dafür, ich muss immer hinter dem herräumen, der macht nie die Sachen zu Ende und so weiter und so fort. Und dann reicht es nicht, wenn du dann zu dem Mann oder zu der Frau gehst und sagst, die Zahnpastatube ist auf. So, sondern dahinter, da gehört dann eben auch noch der Satz dazu, mich stört es, dass ich immer hinter dir herräumen muss, wie die Zahnpastatube, wie was weiß ich, all diese Sachen. Bitte ändere das, damit ich nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt dein Haushälter oder deine Haushälterin. Du kannst es an so Kleinigkeiten aufregen. Also, und das ist Kommunikation eben konkret.
Ganz konkret und wirklich auch sagen und dann auch manchmal überlegen, gibt es vielleicht auch Dinge, die ich vielleicht so mache, wo ich genau diese Sätze auch von dem Partner zum Beispiel höre. Ne?
Ja.
So, was weiß ich, dass man den Rasenmäher immer irgendwo mitten stehen lässt und nicht wieder wegräumt oder keine Ahnung. Dass solche Sachen, dass man sich dann verabredet mit dem Partner und sagt, du weißt du, wenn uns solche Sachen passieren, dann lass uns doch das direkt ansprechen und nicht so von hinten durch die Brust ins Auge. Das tut nur weh und das ist dann irgendwann, schon wieder steht das so und schon wieder ist dies und das. Dabei meint man eigentlich, du hast das nicht weggeräumt.
Ja. Und dann eben, wie gesagt, diese Ebene, du hast das nicht weggeräumt und das ist nicht das erste Mal und meine Zeit ist genauso kostbar wie deine und ich habe keine Lust, hinter dir herzuräumen, so in der Richtung. Ihr Lieben, das wird, das ist ein Thema, wird uns bestimmt
Kommunikation
mal
immer.
Immer wieder beschäftigen. Aber
ich habe gedacht, vielleicht so drei kleine Pünktchen mal zum Mitnehmen.
Ja, finde ich auch schön. Ja, so. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn ihr euch das Bild anguckt, was Nati wieder gemalt hat, wir freuen uns immer. Wir muss ich ganz ehrlich sagen, Nati ist ein Gewinn, ist ein Schatz und ist ganz, ganz, ganz toll. Ja. So, die wollen wir auch gar nicht mehr missen. Und sie ist auch Gott sei Dank immer so flexibel, weil ganz ehrlich, natürlich überlegen Annika und ich, worüber können wir am Sonntag mal reden. Aber manchmal fällt uns das auch erst so am Freitag ein oder ganz schlimm auch mal nur am Sonntag.
Und dann muss sie in einer Nacht- und Nebelaktion.
Nati dann schon mal nach, habt ihr schon ein Thema für Sonntag? So, und dann ist sie so toll und dann ist sie so flexibel und dann haben Annika und ich meistens irgendwie so ein Bild im Kopf und das sagen wir dann oder schreiben wir dann und dann kommt dieses reizende Bild wie jetzt auch. Ja.
Und so, und da kommt aber immer noch ein
Schlag. Der Mann mit dem Hammer.
Ja,
so.
Der Mann mit dem Hammer.
Und Manfred und Annika amüsieren sich und ich hänge da wieder auf 6:30.
Handwerklich also, hyperbegabt.
So, wie aus dem Leben gegriffen. Ja. Also Nati, echt nochmal wieder, es ist ein Traum.
Das ist toll, so professionell.
Und wir freuen uns.
Ich meine, das ist auch, Nati macht das auch.
For free.
For free ja. Und nur für uns. Leute, könnt ihr euch, das ist es doch eigentlich.
Ja,
ne?
Ja.
Das finde ich so toll.
Ja. Und for free, also das, was ihr for free, ich muss es nochmal sagen, wirklich machen könnt, wenn euch Psychologen beim Frühstück gefällt. Den einzigen Gefallen, den ihr uns tun könnt, ist mal auf iTunes und Co. zu gehen, uns möglichst positiv zu bewerten, wenn euch das gefallen haben sollte. Kommentare auch dazu geben, weil, das muss man wissen, wenn man keinen Podcast macht, je mehr Kommentare wir bekommen, je mehr Leute sich das anhören, umso mehr wird unser Podcast eigentlich auch intern bei iTunes und so verteilt. Das heißt, umso mehr wird er auch vorgeschlagen. So.
Daran seht ihr wieder, ich habe über null Ahnung von sowas.
Macht ihr auch nichts, deswegen sage ich das. Also, Nati tut uns den Gefallen und macht diese wunderbaren Bilder. Wir tun euch und uns den Gefallen und quatschen jeden Sonntag. Ihr tut uns dann den Gefallen, wenn es euch gefallen sollte.
Und hört uns vor allen Dingen zu.
Hört uns zu. Und lernt vielleicht ein bisschen was draus, wenn ihr da Bock drauf habt und bewertet
uns. Ja, nehmt
den
Gedanken mit zumindest. Und das, was wir ja gerne möchten mit dem Podcast, dass man so über psychologische, dass Psychologie nicht so irgendwas ist, was so irgendwo auf irgendeiner Couch irgendwo stattfindet oder sowas Komisches und sowas Abgedrehtes ist, sondern in jedem Moment überall irgendwo stattfindet,
ja.
Dass wir das alles euch ein bisschen näher bringen. Das ist eigentlich dann schon
genau das,
was wir eigentlich möchten.
Ja.
So ein Mäuschen.
In dem Sinne, wir frühstücken noch ein bisschen zu Ende, ne?
Ja, ich will jetzt endlich, denn wenn ich immer den Mund voll Croissant
habe,
dann
kann
ich
nicht
reden.
Ja, das ist immer so unnötig. Ich quatsche auch mit Freunden.
Ja, das liebt auch wundervoll. So. Ihr Lieben, es war uns ein Vergnügen.
Jo, und wir sehen uns spätestens nächsten Sonntag und wir freuen uns. Hören uns und wir freuen uns natürlich wirklich echt von euch zu hören, jedes Mal.
Genau.
Jo,
bis dann. Ihr Lieben, bis dann. Tschüss.